Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
In dieser Woche haben wir bei Medias Res mit einem Kommunikationswissenschaftler namens Hector Harkötter gesprochen und der hat uns in einem Interview erklärt, dass er zurzeit ein Medienphänomen feststellt und sich auch gleich einen neuen Namen dafür ausgedacht hat.
Ein kleines bisschen hat man das Gefühl, dass hier, wenn mir das Wortspiel erlaubt wird, so ein bisschen Infotainment betrieben wird.
Also er merkt, dass in den Medien es besonders hoch hergeht, auch die Medien in starke Konkurrenz zueinander treten, dass da auch Sündenböcke gesucht und auch gefunden werden. Und die sitzen ganz oft in der Politik. Der Gesundheitsminister Jens Spahn zum Beispiel, an dem arbeiten sich manche Medien ab. Und dann hat uns Hildegunde Krawinkel eine E-Mail geschrieben.
Und dann habe ich eben tatsächlich mal ein paar Sätze auch geschrieben, was so meine Kritikpunkte im Wesentlichen sind.
Und hat gesagt, dass sie mit diesem Gesprächspartner ziemlich übereinstimmt und dass es sie echt nervt, diese aufgeregte Dauerbeschallung zu diesem Thema Impfen und Covid-19 und wie der richtige Weg ist.
Dass schnell das personalisiert wird und dass dann Sündenböcke da sind.
Und das hilft uns alles nicht weiter, schreibt sie. Und da hat sie auch Widersprüchliches entdeckt. Also auf der einen Seite der sorgenvolle Unterton über einen drohenden Mangel an Impfstoff und auf der anderen Seite aber die befürchtete Impfzurückhaltung zu vieler Bürgerinnen und Bürger. Und das sei doch eigentlich ziemlich absurd und eine doppelte Botschaft. Denn wenn es wirklich wenig Impfstoff gibt, müssen wir uns ja zurzeit im Grunde auch keine Sorgen machen darüber, dass die Menschen bei der Impfung zurückhaltend sind. Also das ist tatsächlich, macht keinen richtigen Sinn. Und sie hat uns dazu geschrieben und wir haben sie eingeladen.
Was ich ganz schwierig finde, ist, dass es eben häufig, also so empfinde ich es jedenfalls, dass es nicht nur Ursachenanalyse gibt, sondern dass es auch Schuldzuweisungen oder in hohem Maße Schuldzuweisungen gibt, dass eine Schuldzuweisung nach meiner Wahrnehmung manchmal auch Ursachenanalyse ersetzt.
Sie haben Interviews mit Herrn Spahn oder über Herrn Spahn angesprochen. Das ist ganz interessant. Also ich teile diesen Eindruck in gewisser Weise auch. Mir ist ein Satz besonders aufgefallen, den ich schon fast ein bisschen listig finde. Der immer wieder fällt im Moment. Das ist nämlich der Satz, hinterher ist man immer schlauer. Der wird ja nicht nur von Politikerinnen und Politikern verwendet, sondern der wird auch ganz häufig in den Medien von Journalisten gesagt.
Ja, hinterher ist man immer schlauer und das gilt natürlich auch für unsere Politiker und betrifft in diesem Falle den Umgang mit der Corona-Pandemie.
Wir laufen ja immer hinterher und da müssen wir schlauer werden.
Gut, hinterher ist man immer schlauer.
Also hinterher ist man immer schlauer, ganz listig gesagt, nur um dann in der nächsten Frage zu zeigen, dass man hinterher wirklich schlauer ist. Also man führt quasi diese Redewendung vor, aber möchte jeden natürlich dabei überführen, der Entscheidungen getroffen hat, dass er nicht schlau genug war, um die Entscheidungen ganz gut zu finden. Also mir ist das aufgefallen in einem Interview im Morgenmagazin, da in dieser Woche mit Jens Spahn. Und ich muss sagen, ich bin immer etwas hin und her gerissen zwischen einem Verständnis für Entscheidungen, die getroffen werden müssen, also im Sinne von Impfstoffe bestellen im Sommer, als noch gar nicht klar war, welcher Impfstoff überhaupt sich entwickeln ließe und überhaupt als erstes die Zulassung bekommt. Also Entscheidungen, die irgendwie in so einem Moment der Verunsicherung auch getroffen werden müssen und den Erkenntnissen, die man heute hat. Also ich weiß auch ehrlich gesagt als Journalistin gar nicht richtig, wie ich damit umgehen sollte, mit jemandem wie Jens Spahn, ohne zu sagen, hinterher ist man immer schlau. Oder mache ich mir das zu leicht?
Ich finde nicht, dass Sie sich das zu leicht machen. Ich finde nur, dass diese Redewendung zu wenig ernst genommen wird häufig. Also das erlebe ich eben auch in meinem privaten Umfeld, dass es so als Ausrede ausschließlich begriffen wird. Obwohl es ja letztlich meines Erachtens jedenfalls auf einen ziemlich wahren Kern trifft. Also es sind ja tatsächlich Entscheidungen unter völliger Unsicherheit zu treffen. Dass Politik das leisten muss, würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber der Anspruch, dass solche Entscheidungen per se richtig sein müssen, den finde ich nicht berechtigt, weil hätte jetzt vielleicht ein anderes Mittel den Vorrang gehabt oder vielleicht keines der jetzt schon verimpften Mittel bislang eine Zulassung erlangt, dann würde die Diskussion vielleicht noch wieder ganz anders aussehen. Also ich denke, man darf nach den Ursachen sicherlich fragen. Man darf auch fragen, warum sind die Entscheidungen seinerzeit so gefallen. Aber ich finde, man darf das nicht gleich als schuldhaftes Versäumnis dieser Person zuschreiben. Weil ich finde, die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir auf dem aktuellen Stand unseres Wissens, um das bestehende Problem möglichst zu lösen oder zumindest zu mildern? Und diese Frage finde ich weit bedeutsamer als die Frage, wer ist da persönlich jetzt schuld an dieser Angelegenheit. Also ich kann mich gut erinnern, meine ich jedenfalls, dass noch vor einigen Monaten zum Beispiel davor gewarnt wurde, anzunehmen, dass noch in 2020 irgendeine Zulassung erfolgen könne. Es wurde davor gewarnt, anzunehmen, dass wir schon im Frühjahr oder dass es schon im Frühjahr Menschen geben könnte, die geimpft werden würden. Also das entlastet natürlich nicht, finde ich, die Akteure davon, auch wirklich genau hinzuschauen und zu schauen, was kann und muss ich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Aber anzunehmen, dass das so eindeutig ist und dass es so eindimensionale Entscheidungswege sind, ich finde, das ist falsch. Und dieser Eindruck wird manchmal auch durch Berichterstattung gestärkt, vor allem, da bin ich wieder bei meinem Ausgang, wenn es so stark personalisiert wird. Weil ein Jens Spahn hat eine Entscheidung in der EU zumindest längst nicht allein zu verantworten. Oder wenn ein Ministerpräsident gar da in die Verantwortung genommen werden soll, der mit Recht dann sagt, sorry, aber von der Entscheidung bin ich ehrlich gesagt ziemlich weit weg.
Frau Kramnicke,
das aber eher als Ausflucht gesehen wird. Ja, Entschuldigung.
Ich verstehe das total gut, was Sie sagen. Da waren wahnsinnig viele Punkte drin. Ich glaube, ich würde gerne zumindest am Anfang einmal kurz auseinanderhalten.
Das ist die Stimme von Stefan Fries. Um all das auseinanderzuhalten, habe ich den Kollegen nämlich dazu gebeten. Er tut genau das als Medienjournalist jeden Tag. Er blickt kritisch auf die Berichterstattung und dröselt alles, was da in unglaublicher Geschwindigkeit so durcheinander läuft, auf.
Es gibt Kritik aus der Politik, es gibt Kritik aus Medien, es gibt Kritik aus der Wissenschaft und die kommen natürlich alle mit verschiedenen Aspekten da rein. Also wenn Politiker sich gegenseitig kritisieren und Medien dann darüber berichten, ist die Kritik natürlich auch in der Welt und es wird darüber diskutiert. Die Frage ist, soll man das diskutieren oder soll man es lieber nicht diskutieren? Der andere Punkt ist, Sie haben recht, ich sehe das auch so, dass man vor 4 Wochen gar nicht gedacht hat, dass wir überhaupt jetzt schon einen Impfstoff haben könnten. Jetzt haben wir den und jetzt wird darüber lamentiert, dass es zu wenig gibt. Aber zu wenig ist ja immer noch mehr als gar kein Impfstoff, was wir vielleicht gedacht hätten. Und deswegen verstehe ich total gut, dass Sie jetzt diese Diskussion darüber stört, die aber, glaube ich, wie gesagt, auf 2 Ebenen stattfindet. Das eine ist, in der Politik gibt es die Diskussion, ja auch von der SPD intern, die das sozusagen zum Koalitionsthema macht, was da schiefgelaufen ist, aber natürlich auch extern herangetragen von Journalisten, die kritische Nachfragen stellen. Und ich glaube, wir sind da in so einem Dilemma, einerseits zu sagen, okay, wir müssen darüber berichten und es ist wahnsinnig viel geleistet worden. Andererseits dürfen wir aber auch nicht unkritisch werden, denn es hätte ja vielleicht noch besser laufen können. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, wir versuchen jetzt so überkritisch zu sein als Journalisten, weil in der Anfangsphase der Pandemie, so im März, April letzten Jahres, uns im Nachhinein vorgeworfen wurde, dass wir so unkritisch gewesen seien und diese Maßnahmen, die von der Regierung oder von den Regierungen kamen, alle so gestützt haben, selbst wenn das insgesamt wahrscheinlich gar nicht so war. Aber der Eindruck war natürlich am Anfang so, gerade am Anfang der Krise, wo man schnell reagieren musste, da scheinen wir so unkritisch gewesen zu sein. Und Ihr Eindruck ist jetzt, dass wir jetzt vielleicht als Reaktion auf damals zu kritisch sind, oder?
Aber das wäre ein handwerklicher Fehler, Stefan. Das kann ja nicht unsere Aufgabe sein, jetzt Jens Spahn über den grünen Klee zu loben. Das würde uns vollkommen unglaubwürdig machen. Und ich glaube auch, dass es gerade jetzt wichtig ist, dass Medien nicht alles für bare Münze nehmen, sondern hinterfragen.
Auf jeden Fall.
Es ist nur die Frage, ist etwas hinterfragt oder haut man drauf? Sie haben eben das Stichwort Sündenbock verwandt. Haben Sie das Gefühl, dass Spahn zurzeit zum Sündenbock gemacht wird?
Ich empfinde das, was ich so partiell wahrnehme, schon so, dass da jemand von der Politik und das vielleicht wird es auch nur von den Medien so transportiert, das würde ich jetzt gar nicht verlässlich differenzieren können.
Ich habe noch eine Mail, vielleicht kann ich aus einer Mail zitieren, die uns noch eine Hörerin geschickt hat, jetzt auch in dieser Woche, als Sie uns geschrieben haben. Sie sagt, das ist fahrlässig der Bevölkerung gegenüber, wenn Medien in einer so sensiblen Situation und im Stadium einer Pandemie permanent das Gefühl verbreiten würden, dass wir nichts abkriegen und zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Also das wäre ja im Grunde dieses Verwalten des Notstands und dieses immer wieder Postulieren, dass wir in einer Situation des Notstands sind, das findet sie total fahrlässig.
Wie man damit als Journalist umgeht, finde ich auch schwierig zu beantworten, weil auf der einen Seite sollen sich ja Leser, Hörer wahrgenommen fühlen und ernst genommen fühlen in ihren Befürchtungen. Auf der anderen Seite gibt es ja aber eben nicht nur Dinge, die schief laufen. Und das Positive ist ja auch in anderen Bereichen meist keine News. Vielleicht muss man, weiß ich nicht, also das, ich will jetzt auch keine Ratschläge erteilen, weil ich das auch gar nicht kann, weil ich selber nicht weiß, wie ich mich verhalten würde und ganz froh bin, dass ich darüber nicht berichten muss.
Ich finde Ihren Punkt eigentlich ganz gut, dass Sie sagen, man muss kritisch sein, aber bis zu welchem Maße, ne? Und muss man nicht konstruktiv kritisch sein im Sinne von, dass wir kritisieren, was schiefgelaufen ist, aber nicht unbedingt finden, dass das jetzt riesig aufgearbeitet wird und die Verantwortlichen alle zur Rechenschaft gezogen werden, sondern dass wir gucken, okay, was ist falsch gelaufen, wie machen wir es richtiger? Und das sozusagen als journalistischer Ansatz, ist es das, was Sie meinen?
Ja, und vielleicht deutlicher einfach auch gegenüber den Akteuren, mit denen sie ja kommunizieren, einfordern, dass sie die Zukunft irgendwie skizzieren. Also es ist für mich als Bürgerin, aber auch als Hörerin jetzt weniger relevant, dass ich bis ins letzte Detail weiß, warum jetzt nicht vielleicht noch 5 Millionen mehr Dosen hier angekommen sind bislang. Aber ich wüsste schon gern, wie es konkret weitergeht. Also wir diskutieren beispielsweise über die Frage, ob Geimpfte womöglich weniger Restriktionen künftig befolgen sollen. Mhm. Die Frage, sind sie eigentlich nur selbst geschützt oder können sie dennoch andere anstecken, ist ja noch völlig ungeklärt, ja, soweit ich weiß. Also insofern ist das wieder mal eine Diskussion über den zweiten vor dem ersten Schritt. Und also an der Stelle würde ich zum Beispiel erwarten, dass gesagt wird, ja, es gibt diese Diskussion, aber wir müssen ja, bevor wir das überhaupt diskutieren können, erstmal wissen, welche Wirkung hat es denn?
Ich habe das Gefühl, Frau Krawinkel, dass wir von Beginn an fast schon um einen pinken Elefanten auf dem Tisch herumreden. Wir Journalistinnen und Journalisten, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht auch eher dazu stehen, dass wir, und das ist, finde ich, relativ einzigartig in den letzten Jahren, dass wir alle ja Karten im Spiel haben, dass auch Journalistinnen und Journalisten betroffen sind von dieser Pandemie. Und ich finde, die Tatsache, dass es immer wieder Stellen im Journalismus gibt, Interviews, die wir sehen, wo besonders emotional es zugeht, wo besonders fast schon verzweifelte Fragen gestellt werden, da merkt man das immer besonders. An diesen Stellen kann man den Journalistinnen und Journalisten anmerken, dass wir alle in einem Boot sitzen. Morgenmagazin, ARD, Interview mit Spahn, das Beispiel, was ich eben gesagt habe. Da fragt eine Kollegin, es gibt Menschen, die sterben, so ähnlich drückt sie das aus.
Sie sagen jetzt immer noch, es dauert bis Sommer, bis wir alle geimpft werden. Gibt es eine Möglichkeit, das zu beschleunigen? Die Menschen warten auf die Impfung. Es gibt Menschen, die sterben an dieser Krankheit, weil sie nicht geimpft sind.
Da kann man merken, dass sie sich in gewisser Weise als Advokatin auch der Leute fühlt, die selber diese Fragen nicht stellen können. Und das ist auch ihre Aufgabe. Gleichzeitig merkt man ihr aber auch an, in welcher Situation wir in diesem Land hier alle stecken. Das ist für Journalistinnen und Journalisten ein totales Dilemma.
Ja, das ist ein Dilemma, aber ich finde, es ist auch ein gutes Beispiel, weil ich denke, diese Frage kann man natürlich stellen, aber die kann nicht zielführend sein, weil jeder weiß, dass es darauf keine verlässliche, belastbare Antwort geben kann, weil dazu viel zu viele Unbekannte da sind. Und jede Antwort darauf, die sich als verlässliche Antwort gibt, dürfte, wenn nicht ganz viel Glück dabei ist, in der Rückschau dann auch wieder falsch gewesen sein. Und dass es den Menschen unheimlich nahe geht und natürlich auch den in den Medien Tätigen, das erschwert die Sache wahrscheinlich. Aber ich finde gerade diese Frage nach dem Sterben, also ich möchte jetzt um Himmels Willen nicht zynisch klingen und ich finde auch, ja, das ist das allergrößte Problem, das erstmal wirklich ganz dringend mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Kräften angegangen oder möglichst gelöst werden muss. Aber mit der gleichen Begründung, da sterben Menschen, müssten eigentlich auch andere Themen uns weiterhin sehr berühren. Es fängt beim Klimawandel an, der auch jeden bedroht, auch in seiner Existenz, wo auch Menschen sterben an dem, was da passiert. Im Sommer sind, ich weiß die Zahl nicht, ganz viele Menschen an der Hitze gestorben, viel mehr als vorher. Das hätte sich theoretisch auch vermeiden lassen, vielleicht sogar einfacher als die Corona-Toten, keine Ahnung. Es gibt andere Bereiche, über Flucht reden wir auch nur noch am Rande, obwohl da auch ganz viele Menschen sterben. Über Hunger reden wir auch schon lange nicht mehr so wirklich, weil das ist jetzt nicht mehr im Fokus. Im Fokus ist jetzt gerade doch eine sehr, also das, was uns am nächsten ist, ist jetzt im Moment doch sehr im Blick. Und noch die vor einigen Monaten erfolgten Beteuerungen, dass wir natürlich nicht nur unser vergleichsweise kuscheliges Deutschland und Europa sehen wollen bei der Entwicklung von Impfstoffen. Das ist halt schon auch maximal noch halbherzig. Also darüber reden wir ja kaum noch. Also wir reden ja kaum noch über die ärmeren Länder in Europa, geschweige denn über das, was vielleicht in Afrika oder sonst wo passieren könnte. Also darüber reden wir ja kaum noch.
Ja, ja, das ist, glaube ich, der Punkt, weil wenn man jetzt guckt, also aus bestimmten Richtungen wird ja geschrieben, dass Deutschland jetzt zu wenig Impfstoff habe, obwohl der ja hier entwickelt worden sei. Und da gibt es ja so ein bisschen Impfstoffnationalismus offensichtlich nach dem Motto, wenn der von hier kommt, dann müssen wir auch erst alle geimpft werden, bevor auch nur irgendjemand nicht Deutscher das bekommt. Da wird ja in dem Kontext verweisen, Medien ja auch darauf, dass eben abgewogen wurde, bei wem überhaupt bestellt wird, weil in dem Zeitpunkt, als bestellt wurde, ja noch gar nicht klar war, welche Impfstoffe erfolgreich sein werden. Und das finde ich interessant, dass da, also ich finde es gut, dass darauf verwiesen wird, weil wenn man sich zum Beispiel erinnert, bei der Schweinegrippe vor 10 Jahren wurde ja wahnsinnig viel Impfstoff bestellt und dann stellte sich heraus, den braucht man eigentlich gar nicht in der Menge.
Genau.
Und da war es hinterher auch nicht recht, dass das alles bestellt wurde. Da wurde dann aus einer ökonomischen Sicht wieder gesagt, das ist viel zu viel, das ist Geldverschwendung, das war alles unnötig. Jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt wurde eben nicht bei allen Herstellern die maximale Menge eingekauft, sondern man hat halt abgewogen und dann ist es auch nicht recht. Also in gewisser Weise kann man es, glaube ich, Kritikern auch nicht unbedingt recht machen dabei. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, Frau Krawinkel, wenn ich den noch kurz sagen darf.
Ja, sicher.
Es ist interessant, weil wir haben ja eigentlich gelernt im letzten Jahr, dass wir uns in einer unsicheren Situation bewegen und das Wissen von heute in einer Woche sich schon als falsch herausstellen wird. Mhm. Und eigentlich sind wir immer noch in der Situation. Wir wissen viel mehr über das Coronavirus und über Covid-19. Wir wissen aber längst noch nicht so viel wie über alle über sehr, sehr viele andere Krankheiten, gegen die wir Impfstoffe haben. Jetzt kommt der Impfstoff dazu und wir wissen auch noch nicht, wie lange der gilt. Und ich will damit nur sagen, für mich ist die Situation eigentlich ähnlich unsicher wie am Anfang, aber wir sind in der Kritik daran schon wieder sehr selbstsicher geworden. Und da schlage ich den Bogen zum Anfang. Hinterher haben es alle immer vorher besser gewusst. Aber ich finde, dass wir eigentlich ein bisschen demütiger sein müssten und sagen, wir wissen vieles immer noch nicht. Lasst uns doch auch, und da will ich nämlich eigentlich auf Ihre Seite mich schlagen, lasst uns doch auch ein bisschen vorsichtiger sein mit der Kritik. Das war mein Punkt. Lass uns doch konstruktiver werden nach dem Motto, da ist was falsch gelaufen, wie machen wir es jetzt besser? Aber eben nicht, da ist was falsch gelaufen und welche Köpfe müssen dafür jetzt
rollen? Denke aber schon, dass vielleicht Medien doch stärker thematisieren sollten. Ganz generell, dass wir eben in einer hochkomplexen Welt leben und dass diese Sehnsucht nach einfachen, klaren, verständlichen Lösungen, dass sie einfach vollkommen utopisch ist. Und wenn man sie weiter, also die sie hegen, machen die Augen einfach ein Stück vor der Realität zu. Und bei so einem drängenden Problem, dass wo sich jede und jeder persönlich betroffen fühlt, dass man da noch viel intensiver sich nach einer Lösung sehnt, in einer ohnehin schon so als unsicher empfundenen Welt, das kann ich ganz gut verstehen. Aber ich finde, es ist Aufgabe der Medien, genau an so einer Stelle vielleicht stärker auch, wie soll ich das sagen, stärker
nüchtern zu bleiben.
Differenzierendes den Blick von außen, vielleicht stärker den Blick von außen zu pflegen.
Das Interessante ist, Sie haben ja eben gesagt, dass auch gerne emotionalisiert wird oder so ähnlich, habe ich es zumindest verstanden oder in Erinnerung. In Bezug auf Jens Spahn sehen Sie auch so eine Art von Personalisierung in der Berichterstattung. Das ist ja ein ganz, ganz normaler Reflex, der häufig kommt.
Ja.
In einer Situation wie der unseren natürlich kann das auch sehr fatal sein, wenn es nämlich wirklich um ins Eingemachte geht, dann kommen wir mit solchen Sachen vielleicht auch wirklich nicht weiter. Sie haben eben gesagt, alle gegen Spahn, Spahn ist der Sündenbock. Die Frage ist ja, wieso wird das gemacht? Also wir haben in dieser Woche ja diese Pressekonferenz erlebt, da hat Merkel von einer neuen Arbeitsgruppe gesprochen, die sich mit dem Impfstoff, mit der Impfstoffbeschaffung beschäftigen soll. Klar war, dass die Medien sofort in gewisser Weise diesen Vorgang als eine Art Entmachtung von Jens Spahn sehen.
Genießt Herr Spahn noch Ihr volles Vertrauen als Minister? Oder ist die Tatsache, dass Sie die Impfstoffbeschaffung zur Chefsache machen wollen, ein Beweis Ihres Misstrauens?
Also das geht ja ganz weit von Inhalten weg.
Und das ist aber unser alter Reflex, draufzuschlagen als Journalisten, ne? Und kritisch zu sein und es vor allem auch zu personalisieren.
Ja, aber erklär doch mal, Stefan, wie funktioniert das? Warum muss das immer in dem Moment dann so personalisiert werden? Ist das eine reine Frage der Refinanzierung von privaten Medien, von Medien generell?
Ach, es ist wahrscheinlich beides. Also die Personalisierung ist zum einen, interessieren wir uns viel mehr für Menschen als für komplexe Geschichten, glaube ich auch als Nutzer, also da nehme ich mich ja nicht aus. Zum anderen lässt sich über die Personalisierung die Sache natürlich viel stärker vereinfachen, denn wenn man einen hat, der da jetzt für schuldig erklärt wird, sobald er weg ist, sind die Probleme weg. Das ist natürlich Quatsch, aber funktioniert halt natürlich medial auch einfach ganz gut.
Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, es entlastet ungemein, also diejenigen, die das rezipieren.
Ja, das stimmt.
Weil man das Gefühl hat, boah, ja, da ist ja einer, der ist verantwortlich. Also
genau. Und der ist
haben
weg
wir jetzt auch
und
gleichzeitig jetzt die Hoffnung, wenn der weg ist, wird es besser, was natürlich eine absolute Illusion ist.
Ja, und das enttäuscht mich eigentlich ein bisschen, muss ich jetzt selber als Journalist sagen, weil ich dachte, wir seien eigentlich weitergekommen im vorigen Jahr. Gerade wo wir komplexe Themen hatten. Aber natürlich gab es da auch wieder eine Personalisierung von bestimmten Virologen und so weiter. Aber ich dachte irgendwie, dass wir vielleicht besser in der Lage seien, uns auch medial komplexer mit Sachen auseinanderzusetzen, eben weil wir keine eindeutigen Wahrheiten haben und weil wir eben bereit sein müssen, nächste Woche zu sagen, was wir letzte Woche wussten, war Quatsch. Aber vielleicht kommen wir da auch bei Nutzern nicht so durch, die das nicht wollen.
Vielleicht haben sie auch einen zu hohen Anspruch. Also vielleicht ist der Anspruch auch tatsächlich auch möglicherweise etwas zu hoch.
Unserer Meinung.
Weil auch sie, dass es den gibt, ist schon in Ordnung. Aber ich finde, man muss auch da nicht gleich die Frage stellen, wer ist da jetzt schuld, sondern erstmal das so analysieren, dass es so ist. Und diese ganz starken Erwartungen, die ja viele haben daran, dass man, wenn das Problem schon so komplex ist, zumindest eine Person weiß, die dafür verantwortlich ist. Ich meine, es gibt ja noch eine andere Ebene, auf der diese Personalisierung stattfindet, dass eben auch, wenn über Impfen oder weiß ich was berichtet wird, und das empfinde ich sogar ehrlich gesagt manchmal als ziemlich unangenehm, betrifft sie als Hörfunk, aber auch weniger als zum Beispiel Fernsehen, dass dann immer irgendwelche Personen dahergezerrt werden, die dann in ästhetisch nicht immer ansprechender Weise irgendwie so eine Impfe über sich ergehen lassen müssen. Und das wird dann tut mir leid. Also das empfinde ich auch als so eine Art Voyeurismus. Ja, den gibt es natürlich auch und der wird damit bedient.
Ja,
aber
vielleicht
der
ist auch nicht
inhaltlich
so,
in meinen Augen nichts weiter.
Vielleicht ist es auch nicht so schön, wenn man sieht, wie diese Spritze da in die Haut eindringt und die Leute kriegen dann Angst davor, dass sie das vielleicht deswegen nicht machen wollen.
Ja, und das bringt mich eigentlich noch auf ein anderes Thema. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen, ist gar nicht lange her, da wurden Medien dafür kritisiert, unter anderem auch über uns im Programm, von einer Wissenschaftlerin, die uns quasi unterstellt, dass Medien die Impfskepsis herbeischreiben.
Deswegen geht es im Moment wirklich um die Wurst sozusagen, dass auch diese Impfmüdigkeit durch die Medien nicht herbeigeschrien wird. Es wird Zweifel gesät, es wird Unsicherheit propagiert.
Also bevor der Impfstoff zugelassen war, bevor die ersten Impfungen losgingen, hieß es, die Medien durch ihre Berichterstattung bringen uns in Teufels Küche. Und jetzt heißt es, jetzt werden wir kritisiert dafür, dass wir die Impflogistik kritisieren und die Arbeit des Bundesgesundheitsministers. Man kann ja schon fast glauben, dass wir es niemandem so richtig recht machen.
Ich habe aber ein total gutes Gegenargument, Bettina.
Ja, dann sag es.
Ein Gegenargument, was uns ein Hörer noch gemailt hat. Er schreibt, ich finde es wichtig, dass auch über Pannen und Rückschläge bei der Impfstoffentwicklung berichtet wird. Nur so kann Vertrauen in den Impfstoff entstehen, wenn gezeigt wird, dass nichts vertuscht wird. Und das finde ich eigentlich auch...
Würde ich absolut unterstreichen.
Ja. Das heißt, im Grunde entsteht das Vertrauen nicht trotz der kritischen Berichterstattung, sondern gerade wegen der kritischen Berichterstattung. Vielleicht ist das auch eine Position.
Vielleicht bei den einen so, bei den anderen so. Ich finde, das muss man auch einkalkulieren.
Es ist ja auch interessant, dass es bei der Bild-Zeitung zum Beispiel ja im Moment zu lesen ist, dass sich ARD, ZDF zum Beispiel gegenseitig unterstützen, indem sie jeden Impffehlschlag, wie die Bild-Zeitung das bezeichnet, also indem ARD und ZDF im Grunde jeden Impffehlschlag auch noch beklatschen. Also das ist quasi genau der gegenteilige Vorwurf. Als würden sich ARD und ZDF immer auf die Regierungsseite schlagen. Und im Grunde trifft uns dieser Vorwurf in gewisser Weise auch, weil wir Sie eingeladen haben, Frau Krawinkel, die ja geradezu sagt, ich möchte aber, dass da zwar kritisiert wird, aber bitte im Rahmen.
Ja, aber äh, ich, Mir ist völlig klar, es gibt Menschen, die haben eine andere Auffassung, als ich sie jetzt hier geäußert habe. Also auf die treffe ich ja auch jeden Tag, wenn ich mit Freundinnen, Freunden, Bekannten, keine Ahnung, telefoniere. Also es ist mir jetzt nicht unbekannt. Trotzdem treffe ich auch auf viele, die, mit denen ich da sehr schnell einig bin. Und wenn so ein Vorwurf zum Beispiel von einem Boulevardmedium, das Medium, das kann ich jetzt nicht mal beurteilen, weil ich es gar nicht gelesen habe, aber kommt, dann frag ich mich jedenfalls auch gleich relativ spontan, welche Interessen stecken denn dahinter? Ja. Und dann sage ich jetzt, das erste Interesse ist, dass ich als Boulevardblatt vielleicht sehe, dass die Öffentlich-Rechtlichen einen gewissen Zulauf haben in ihren Informationssendungen.
Naja, mein Eindruck
und
ist,
dann ist ja wieder das Konkurrenzargument auch da. Also,
ich glaube, darum geht es auch. Also so wie ich das lese, geht es gar nicht um ARD und ZDF, sondern um einzelne Mitarbeiter, die sich auf Twitter mal geäußert haben und zum Beispiel mal erklärt haben, warum es jetzt so wenig Impfstoff gibt, nämlich weil die EU auf verschiedene Hersteller gesetzt hat und damit insgesamt die Menge erreichen wollte, aber man nicht wusste, wann es jetzt einfach so weit ist. Und deswegen gibt es jetzt halt zu wenig. Und für die Bild ist dann sozusagen schon die Erklärung, warum wir jetzt in so einer Lage sind, eine Art Rechtfertigung. Wenn sie ja in einer großen Kampagne versucht nachzuweisen, dass das sozusagen ein politischer Fehlschlag war. Und wenn man dann versucht, das zu erklären, woran das liegt, ohne dass man jetzt direkt sagen muss, fand ich gut, so wie es gelaufen ist, scheint es für die auch schon so eine Erklärung zu sein. Geht aber halt auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Muss man, wie geht man sozusagen mit berechtigter Kritik um? Schaut man da zurück oder schaut man lieber nach vorne, wie wir jetzt das Beste draus machen?
Gibt es jetzt einen Graben zwischen Medien und zwischen Nutzern dieser Medien? Also ich habe das Gefühl, dass vielleicht der Graben zurzeit zwischen Medien und den Nutzern tiefer wird. Gerade in dieser sehr heiklen Situation, in der wir quasi von Woche zu Woche denken, welches Schicksal dieses Land eigentlich ereilt, wenn wir da dieses Problem mit Covid-19 nicht schnell genug lösen. Also einen richtigen Zusammenhalt zeigen wir hier zurzeit nicht, Stefan, oder?
Ja, aber ich weiß halt nicht, ob wir Zusammenhalt zeigen müssen, ob es darauf ankommt. Ich glaube, das ist ja auch wiederum ein Vorwurf, der Medien gemacht wird, dass wir uns vielleicht zu gemein miteinander machen. Ich glaube nur, dass jedes einzelne Medium überprüfen muss, ob die Berichterstattung angemessen ist, genau in dem Sinne, wie Frau Krawinkel sagt, ob wir sozusagen auch gerade in einer Lage großer Unsicherheit wirklich angemessen mit unserer Kritik umgehen. Ohne dass ich damit rechtfertigen will, welche Fehler gemacht worden sind. Aber diese Fehler aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen, das ist das, was ich eigentlich eine gute Lösung finde, damit umzugehen. Nicht unkritisch zu sein, sondern durchaus kritisch, aber es eben in einem vernünftigen Maß zu machen, mit einer Perspektive.
Ich würde Sie gern fragen, was Sie sich wünschen von den Medien jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, denn so schnell haben wir das ja nicht hinter uns, wie wir alle wissen, von den Medien in dieser Corona-Krise.
Also ich glaube, ich wünsche mir einen relativ unerschrockenen, klaren Blick auf die Situation, dass das Maß an Unsicherheit, auf dem alle agieren, nach wie vor benannt wird und damit klar ist, es gibt keine einfachen Lösungen, so sehr wir sie uns vielleicht alle wünschen mögen.
Stefan, du hast auch noch eine Minute.
Das finde ich gut. Das knüpft an das an, was ich tatsächlich jetzt mitnehme aus unserem Gespräch, dass wir zwar kritisch sein sollen, aber konstruktiv kritisch und uns immer noch bewusst machen müssen, dass wir alle in einer unsicheren Situation sind und dass Fehler, die man heute als Fehler bezeichnen würde, die gemacht wurden, nicht bewusst gemacht wurden, um böse zu sein, weil man gar nicht, ich weiß gar nicht, was für ein Interesse die EU gehabt haben könnte, falsch Impfmittel zu bestellen, sondern einfach zu gucken, was wir jetzt daraus machen und das kritisch zu begleiten als Journalisten, aber eben auch nicht so, dass wir zerstörerisch werden und versuchen, Köpfe rollen zu lassen.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Kritik ernst nehmen, aber vielleicht auch nicht immer auf die Goldwaage legen und es ansonsten mit Jens Spahn halten, mit seinem Satz aus dem April.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Damit kann ich, glaube ich, ganz gut in die Zukunft gucken. Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks mit unserer Hörerin Hildegunde Krawinkel aus Bremen, mit dem Medienjournalisten Stefan Fries. Ich heiße Bettina Schmieding. Wenn Sie auch Lust haben, es Frau Krawinkel gleich zu tun, also über ein Thema mit uns zu sprechen, das Sie in den Medien aufregt, dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Sie können uns gerne Ihr Thema an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de schicken per Mail. Die Adresse ist nachredaktionsschluss in einem Wort geschrieben @deutschlandfunk.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir miteinander ins Gespräch kämen.